Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Niemand kann diesen Krieg gewinnen. Das hört man im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine immer wieder. Aber wovon hängt es ab, wie lange er noch dauert und wie er dann doch irgendwann enden könnte? Darüber reden wir mit Alexander Liebmann. Er ist russischer Wirtschaftswissenschaftler und seit gut 2 Jahren Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Osteuropa und Russland an der Freien Universität Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Liebmann.
Guten Morgen.
Je länger dieser Krieg dauert, desto entscheidender ist ja auch die Frage der Motivation, nicht nur bei den Soldaten, sondern in der gesamten Bevölkerung. Sie sind ja viel in russischsprachigen sozialen Netzwerken und anderen Internetseiten unterwegs. Was für einen Eindruck haben Sie da im Moment?
In diesem Fall brauchen wir nicht einmal auf soziale Netzwerke zu schauen. Wir haben Befragungen und relativ zuverlässige Befragungen, weil sie von unabhängigen Forschungsinstituten kommen. Und was Sie zeigen, ist eine etwas paradoxe Situation. Bei vielen ähnlichen Sanktionssituationen haben sich die Menschen hinter der Führung gestellt, haben gesagt, wir müssen jetzt unseren Staat unterstützen. Aber was wir in Russland sehen, ist viel mehr. Die Russinnen und Russen scheinen paradox optimistisch zu sein, was die Zukunft ihres Landes angeht.
Aber paradox optimistisch, könnte das nicht auch bei solchen Umfragen bedeuten, dass sich vielleicht einige auch gar nicht anders äußern können? Denn wissen wir beide, wenn man den Krieg auch nur als Krieg bezeichnet in Russland, ist das schon strafbar. Es ist ja schwer, da offen pessimistisch zu sein.
Das ist ein sehr guter Punkt. Und falls wir um die Einstellung zum Krieg konkret sprechen würden, würde ich Ihnen völlig zustimmen. Da müssen wir mit den Daten extrem vorsichtig sein. Diese These, dass die Russinnen und Russen den Krieg größtenteils unterstützen, die ist viel zu undifferenziert. Aber jetzt spreche ich wirklich von der Einstellung zu der wirtschaftlichen Lage und zur grundsätzlichen politischen Einstellung. Und da sind die Menschen offener, wenn sie ihre Meinungen äußern.
Könnte es denn sein, dass die wirtschaftlichen Sanktionen des Westens gegenüber Russland, wir reden gleich noch darüber, ob und welche Folgen sie haben, aber dass sie so von der Stimmung her die Bevölkerung sogar noch ein bisschen zusammenschweißen?
Das passiert auf jeden Fall. Das ist auch sehr oft der Fall, wenn die westlichen Sanktionen oder generell Sanktionen verhängt werden. Wie gesagt, die Menschen sagen dann, wir kämpfen jetzt nicht gegen die Ukraine, wir kämpfen gegen den Westen, wir kämpfen gegen die NATO, die unsere Existenz bedrohen, und deswegen müssen wir zusammenhalten, Schulter zu Schulter. Das ist sehr, sehr typisch. Das passiert auch jetzt in Russland.
Haben denn wirklich, was die Bevölkerung angeht, gucken wir mal nicht auf offizielle Zahlen, aufs Bruttosozialprodukt, haben denn die Sanktionen bisher überhaupt wirklich Folgen?
Das ist sehr differenziert zu betrachten. Es gibt natürlich Russinnen und Russen, die Sanktionen unmittelbar gespürt haben, weil sie entweder in den Unternehmen gearbeitet haben, die den westlichen Kapital gehört haben, von westlichen Lieferteilen abhängig waren oder direkt mit westlichen Staaten gearbeitet haben. Also sprechen wir über Branchen wie Luftfahrt oder Automobilproduktion. Aber es gibt viele Russinnen und Russen, die tatsächlich Sanktionen noch nicht spüren. In der Provinz, wo Lebensniveau sowieso nicht so hoch war, aber auch in den Hauptstädten, wo der Staat sich wirklich darum bemüht, Illusion des Friedens zu schaffen.
Reden wir mal übers Gas, Herr Liebmann. Russland verbrennt im Moment in der Nähe von St. Petersburg 10 Millionen Euro an Gas jeden Tag. So haben das unabhängige Experten berechnet. Und Gazprom soll, das sind natürlich keine offiziellen Angaben des Unternehmens, aber nach realistischen Schätzungen ungefähr einen Umsatzrückgang von 40% in diesem Sommer erlebt haben. Könnte es sein, was ja einige wenige im Westen immer noch hoffen, könnte es sein, dass Wladimir Putin tatsächlich irgendwann das Geld für diesen Krieg ausgeht?
Nee, das glaube ich nicht. Es ist tatsächlich so, dass Gazprom jetzt weniger verdient, aber das würde ich nicht in unmittelbarer Verbindung mit dem Krieg bringen. Die steigenden Preise führen zunächst mal dazu, dass Gazprom sogar bei geringeren Umsätzen in Kubikmeter Gas trotzdem genug Einnahmen generiert. Und das Wichtigste ist, es gibt einfach keine direkte Verbindung zwischen Kriegsausgaben und den Einnahmen aus Importen oder anderen Quellen von Einnahmen. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass der Staat in Russland genug Geld für die Armee hat und haben wird in der absehbaren Zeit.
Und muss man nicht auch aus diesem Verbrennen dieses Gases, diesen Abfackeln, 10 Millionen, das ist eine Schätzung, die auf den bisherigen Gaspreisen basiert, die gehen ja weiter hoch. Vielleicht sind wir jetzt, während wir miteinander sprechen, schon bei 11 Millionen am Tag. Ja. Ist das nicht auch ein Zeichen dafür, dass im Zweifelsfall Russland da Ideologie wichtiger ist als Profit?
Ich weiß nicht, ob es hier um Ideologie oder Profit geht. Wir müssen ja verstehen, der Grund, warum Russland in der Vergangenheit, müssen wir einfach ehrlich sagen, ein zuverlässiger Gaslieferant war, war, dass für Russland diese Gasbeziehungen zum Westen extrem wichtig waren. Und jetzt ist die Situation so, dass wir umfassende Sanktionen haben. Und da sie schon beschlossen sind und mit keinen Klauseln versehen werden, unter welchen Bedingungen die Sanktionen zurückgenommen werden, ist es für Russland und Gazprom auch nicht mehr wichtig, Image eines zuverlässigen Lieferanten zu behalten. Deswegen, Russland kann jetzt sowas machen und das macht es auch tatsächlich.
Wladimir Putin kann auch einiges machen und etwas hat er jetzt konkret angekündigt. Er will die russische Armee um 140.000 Soldaten vergrößern. Das wären dann, wenn es passiert, insgesamt 1,15 Millionen Soldaten in der russischen Armee. Da kann man natürlich zwei verschiedene Vermutungen haben. Das eine ist, ihm gehen langsam die Leute aus, also braucht er mehr. Aber ich vermute auch nochmal was ganz anderes. Will er mit dieser, es ist noch nicht geschehen, aber hat das offiziell angekündigt, auch in Russland, seiner eigenen Bevölkerung, will er damit die Bevölkerung auch nochmal darauf vorbereiten, dass das ein sehr, sehr langer Krieg wird in der Ukraine?
Ich glaube, Ihre zweite Erklärung ist genau die richtige. Was am Ende wichtig ist für diesen Krieg, ist nicht die absolute Größe der Armee, sondern die einsatzbereiten Kräfte. Und die waren nie so groß wie die ganze russische Armee insgesamt. Ja, da gibt es auch Versorgungseinheiten und Einheiten, die in anderen Teilen des Landes stationiert sind und Trainingeinheiten und sowas. Und bei diesen einsatzbereiten Streitkräften, da sind die Verluste wirklich sehr groß. Aber mit diesem Erlass signalisiert Putin tatsächlich eigener Bevölkerung, aber auch uns, er ist zu einem sehr langen Krieg bereit.
Aber die Frage ist natürlich, man kann ja viel manipulieren, aber selbst in den russischen Medien, glaube ich, werden doch die gleichen Landkarten gezeigt wie bei uns. Und da sieht man doch, dass das Vorankommen auf dem Gebiet der Ukraine so rasant nun nicht ist nach 6 Monaten. Gelingt es wirklich den Medien da alle Zweifel über den Erfolg dieser militärischen Spezialoperation zu zerstreuen?
Das ist ein sehr guter Punkt und ich bin da gar nicht sicher, dass es einen guten Ausweg gibt für die Medien, für die Staatspropaganda, die es denen erlauben würden, den Krieg als erfolgreich zu präsentieren. Wir wissen aus den russischen unabhängigen Berichterstattungen von oppositionellen Quellen, die auch ab und zu mit Quellen im Kreml sprechen, dass es auch dort Fragen gibt, wie man damit weiter umgehen sollte. Also Medusa berichtet zum Beispiel darüber. Was wir jetzt beobachten bei Russinnen und Russen, dazu gibt es auch Befragungsdaten, ist, dass zwar die meisten, wenn man sie direkt fragt, unterstützen sie den Krieg, die Spezialoperation, das bejahen. Aber wenn man die Russinnen und Russen eine Frage stellt, sollte man diesen Krieg aufhören, ohne beliebige Bedingungen? Oder sollte man einen Ausweg finden? Da sagen auch die absolute Mehrheit auch ja. Also die Russinnen und Russen sehen den jetzigen Zustand als nicht akzeptabel und deswegen, sie wären bereit zu Veränderungen. Leider zu Veränderungen in beide Richtungen, müssen wir auch sagen, auch zu einem mehr aggressiven Krieg.
Wagen Sie, Herr Liebmann, eine Prognose, wie lange dieser Krieg jetzt noch dauern wird?
Nein, das wage ich nicht. Ich lag auch in meinen Prognosen schon oft falsch in der Vergangenheit. Was mir jetzt der Fall zu sein scheint, dass wir auf einen sehr, sehr langen Krieg uns einstellen müssen, bedauerlicherweise. Ich sehe keine Auswege.
Alexander Liebmann von der Freien Universität Berlin im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Dankeschön.